Hallo Thomas.
Hallo Claudia.
Und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur ersten Ausgabe unseres Hasutskult-Podcasts.
Ja, und wir haben gemeinsam mit Ihnen, mit euch etwas Neues vor. Wir möchten gerne das Format der geschichtswissenschaftlichen Informationskultur verbessern, indem wir auch jetzt einen Podcast schalten zu unserem eigentlichen Programm bei Hasutskult. Hasutskult ist ja nicht so sehr bekannt für audiovisuelle Dinge, deswegen, Claudia, warum machen wir das?
Wir haben uns jetzt 25 Jahre lang einen Ruf als Textwüste erarbeitet.
Ja, das stimmt, ja.
Und möchten den jetzt ablegen.
Ja, die Texte sollen natürlich noch bleiben, aber wir haben durchaus vor, auch etwas neuere Formate mal auszuprobieren und in der Hoffnung auch, dass wir hier auch aktuell mit über Themen sprechen können, die die geschichtswissenschaftlichen Bereiche berühren direkt, also auch das Fach selbst berühren, die aber auch tagespolitisch aktuell sein können. Und darüber hinaus sprechen wir natürlich auch über Bücher. Hoffentlich.
Ja, wir sitzen hier in unseren Büros in der Friedrichstraße an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bei uns ist auch Thomas Meyer. Achso, wir sind Claudia Prinz und Thomas Wernicke. Ich glaube, das haben wir noch ein bisschen verpasst.
Das sollten wir vielleicht
kurz
erwähnen.
Vorzustellen.
Das ist erwähnenswert, ja.
Wir sind Redakteure in der Redaktion von Hasutskult. Das ist auch tatsächlich unser Redaktionspodcast. Das heißt, in sozusagen der Programmplanung, in der Erarbeitung der Features und im Hinblick auf die Interviews und Gespräche, um die es gehen soll, sind sehr viel mehr Menschen an diesem Podcast beteiligt als wir drei. Und Sie können auch auf unsere Webseite gehen und in die Shownotes reinschauen bei www.hasutskult.de und finden dort dann auch, wer alles an dem Podcast und einzelnen Folgen beteiligt ist. Was war das für ein Störgeräusch? Wo kam das her? War das mein Computer?
Ich denke, du hast eine Mail bekommen, ja.
Aber ich habe das ja extra ausgeschaltet.
Ja, das ist ja, ja, das... Solche Geräusche, die kommen im Büro eben einfach vor.
Das war was anderes.
Das ist nicht schlimm. Aber Claudia, ich will mich ja auch, dass du vielleicht nicht zu bescheiden bist. Natürlich bist du leitende Redakteurin hier bei Hasutskult oder man würde auch sagen, die Chefredakteurin in einem anderen Format, würde man das wahrscheinlich so sagen. Und bei uns ist auch, wie gesagt, Thomas Meyer, der für uns die Technik auch macht. Und vielleicht kriegen wir ihn auch mal irgendwann ans Mikrofon.
Aber die Projektleitung bei Hasutskult machen Thomas Meyer und ich schon gemeinsam, ne?
Genau.
Dass das nicht verloren geht.
Das sollte auch gesagt werden. Ja,
ja, vielleicht nochmal kurz, ich habe jetzt die Seite schon erwähnt, ne? Wir sind ein Portal für den Austausch insgesamt in den Geschichtswissenschaften und unseren Nachbardisziplinen. Entsprechend groß ist auch unsere Fachredaktion, weil wir so ziemlich alle Epochen und Themengebiete der Geschichtswissenschaften versuchen abzudecken. Das heißt, dieses Kürzel Hasutskult, das ja etwas kryptisch ist, das 1996 als Humanities für das AgeNet in den USA Sozial- und Kulturgeschichte so formuliert wurde, das trifft eigentlich nur noch in Teilen zu, weil wir tatsächlich versuchen, insgesamt für unser Fach einen Austauschraum zu schaffen, wo man sich über aktuelle Dinge informieren kann und eben natürlich hauptsächlich auch Rezensionen lesen kann.
Rezensionen von aktuellen Publikationen, die im Fach erschienen sind, aber auch durchaus in Randfächer, also im Randbereichen unseres Faches auch erscheinen. Und gleichzeitig findet man bei uns auch Tagungsberichte und man findet die berühmten Stellenausschreibungen und auch selbst Wohnungsanzeigen kann man bei Hasutskult sich anschauen. Wir haben heute ein kleines Programm mit Ihnen vor in unserer ersten Sendung. Wir werden die Idee ist ein bisschen, dass wir verschiedene Formate hier auch ausprobieren in dem Podcast. Es soll Gespräche geben, es sollen Interviews geführt werden in bestimmten Bereichen zu bestimmten Themen. Und wir wollen eventuell auch mal über ältere Bücher sprechen. Auch das ist geplant. Manchmal wollen wir vielleicht auch auf ein Thema hindenken, was gerade nicht in der Debatte steht, aber wo wir glauben, das sollte man vielleicht einmal in die Debatte hineinbringen. Auch solche Dinge sind geplant. Wir werden heute beginnen mit einem Gespräch-Interview, das ein Kollege von uns von Hasutskult, Christoph Klaassen, mit weiteren Kollegen und Redakteuren geführt hat, nämlich mit Martin Wagner und Helena Holzberger. Und da wird es um die Frage oder um den großen Komplex gehen der Ukraine und dem Ukraine-Krieg oder Russlands Krieg gegen die Ukraine. Man muss ja immer sehr vorsichtig sein, wie man das genau formuliert. Bevor wir da vielleicht noch genauer drauf eingehen, das ist ja ein Podcast, den wir hier vorhaben, wo die Redaktion sehr stark mit dran teilhaben soll. Ne? Also es soll jetzt erstmal nicht verwundern, warum jetzt auch erstmal Redakteure hier sehr stark vertreten sind. Und die Idee ist aber auch schon, dass wir natürlich auch Leute fragen aus anderen Bereichen, die jetzt nicht Redakteure sind. Aber es ist ein Redaktionspodcast, nicht wahr?
Genau, es ist ein Podcast wirklich insgesamt der Hasutskult-Redaktion. Die Art und Weise, wie intensiv man sich einbringen kann, ist dann natürlich unterschiedlich. Aber ich glaube, das ist auch das, was zu uns als Forum passt. Ne? Denn Hasutskult insgesamt als Projekt lebt ja sehr stark von dieser großen Fachredaktion, die einfach sehr aktiv ist und dem Projekt sehr verbunden ist. was ich auch wirklich sehr, sehr toll finde, vor allem wenn man bedenkt, dass die Redakteure und Redakteurinnen das ehrenamtlich machen und wir alle wissen, wie voll unser Leben als WissenschaftlerInnen ist und wie lang unsere To-Do-Listen immer sind. Das Amt in der Fachredaktion ist zeitaufwendig, ist auch meiner Meinung nach ein sehr schönes Amt, also man zieht da, glaube ich, auch sehr viel raus für sich persönlich. Zumindest ist das auch das Feedback, was ich bekomme. Aber man darf das nicht vergessen, dass das ein ehrenamtliches Engagement ist.
Ganz genau. Und so verhält es sich natürlich ja auch mit diesem Podcast. Das vielleicht sei noch angemerkt. Ich würde jetzt direkt schon auch mal überleiten zu unserem heutigen, zu unserer heutigen Ausgabe, zu unserem heutigen Thema. Und das wird ein bisschen sein, wie sehr der Krieg, der jetzt seit, wenn dieser Podcast hier aufgezeichnet wird, seit einem Jahr tobt. Das Interview, was wir geführt haben mit Helena Holzberger oder was Christoph Klaas mit Helena Holzberger und Martin Wagner geführt hat, wurde bereits im November 2022 dabei aufgenommen. Das ist vielleicht nur als wichtigen Hinweis. Aber dieser Krieg dauert jetzt ein Jahr und wir haben eigentlich, man kann schon sagen, in vielen Bereichen der Gesellschaft große Diskussionen und große Veränderungen gehabt durch diesen Krieg. Also die Energieproblematik, die Frage von Wirtschaft und Inflation ist ja da nochmal ganz stark mit verknüpft. Große Flüchtlingsströme, die wieder erneut ins Land gekommen sind. Auch große Hilfe und Anteilnahme natürlich auch mit dem ukrainischen Volk, was wahrgenommen wird. Auch Debatten und Diskussionen um die Frage, soll es mehr Verhandlungen geben oder nicht. Da wird auch sehr kontrovers mittlerweile diskutiert in der deutschen Gesellschaft. Wir haben allerdings uns zu etwas anderem entschieden. Wir wollen diesen Konflikt jetzt nicht direkt einordnen, sondern bei dem Gespräch, das Christoph Klaassen führte, geht es ja eigentlich stärker um die Frage, wie die Wissenschaft konkret, also wir als Historiker, die osteuropäischen, die Kollegen, die zur Osteuropa-Forschung beitragen, was für die sozusagen sich verändert hat durch diesen Krieg.
Ja, ich weiß nicht, können wir uns an eine Zeit erinnern, in der jüngsten Zeitgeschichte, sage ich mal, in der die Geschichtswissenschaften auch so stark als die Historiker als Experten gefordert waren, wie jetzt im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. Mir scheint das schon, dass das aktuell auch für die Wahrnehmung unseres Fachs in der Öffentlichkeit und auch für das, was unsere Aufgabe als sozusagen Angehörige der Geschichtswissenschaften im Hinblick auf die Öffentlichkeit und die Gesellschaft insgesamt sein kann, das wichtigste und beherrschende Thema ist. Vielleicht natürlich eingebettet in das, was Adam Tooze als Polykrise bezeichnet und mit ihm, nach ihm viele, weil es auch einfach ein sehr wichtiger, guter Begriff ist.
Ja, und wir haben ja auch, also nicht nur, dass wir als Experten durchaus gefragt sind, wobei man natürlich immer argumentieren könnte, werden wir vielleicht noch immer noch zu wenig gefragt als Experten und haben nicht andere Fächer trotzdem immer noch einen Vorschub an Vertrauen in der Gesellschaft, dass man eher dort nochmal nachhakt, also Konfliktforscher und ähnliches. Aber ich finde auch, dass gerade jetzt wir in dem Bereich feststecken, wo es auch hin zu politischem Aktivismus natürlich fließende Grenzen gibt, auch in unserem Fach, wo wir uns fragen müssen, wo endet sozusagen das wissenschaftliche Arbeiten und wo beginnt so etwas, wie wir es vielleicht politischen Aktivismus nennen würden. Das klingt jetzt immer so, als wenn das jetzt irgendwas Schlimmes wäre, aber wo wir also uns in die Gesellschaft auch aktiv einbringen und nicht nur einfach erklären, wie der geschichtliche Verlauf von Dingen letztendlich gewesen ist, um das einzuordnen für Nicht-Historikerinnen und Historiker.
Ja, und gerade im Hinblick auf die Frage, wer als Experte oder Expertin Gehör findet, ist das natürlich hochaktuell und ja auch durchaus in der Gesellschaft kontrovers.
Ne? Genau.
Also wir werden unsere Osteuropa- und Ostmitteleuropa-Redaktion jedenfalls haben ab Kriegsbeginn gesehen, dass es für sie da auch eine wichtige Aufgabe gibt. Ich bin wirklich begeistert, wie schnell und gleichzeitig auch wie nachhaltig unsere Redakteure und Redakteurinnen Texte eingeworben haben, wie aktiv sie weiterhin sind, obwohl sie stark belastet sind natürlich auch und sehr gefragt sind eben auch ihrerseits als Experten, Expertinnen. Insbesondere bei den Rezensionen ist das wunderbar. Wir haben das auf der Seite auch gebündelt. Also wer bei uns auf die Webseite schaut, findet dort ein sehr umfassendes Angebot mittlerweile.
Genau, so eine Art Dossier nochmal, was auch in dem Zusammenhang mit dem Krim-Konflikt und dem Ukraine-Konflikt im weiteren Sinne auch bei Hasuts Kultur letztendlich gelaufen ist. Das können Sie sich dort eben anschauen. Ich würde uns das Wort nun abschneiden und dieses Wort übergeben an Christoph Klaassen, der im Gespräch ist mit Helena Holzberger und Martin Wagner.
Ja, hallo. In unserem Podcast heute geht es um die Gegenwart der Zeitgeschichte oder der Geschichte. Geschichte ist immer Gegenwart, so lautet der Titel, der paradoxe Titel eines Essaybands von Jörg Barbarowski und anderen. Und das meint, dass Geschichtserzählungen heute nicht mehr unbedingt ein Ziel haben müssen, ein Telos, also den Glauben an den Fortschritt oder sowas, aber sie haben immer einen Fluchtpunkt, dem sie nicht entgehen können, nämlich die Gegenwart. Auch als Historiker betrachten wir Geschichte immer vor dem Hintergrund aktueller Vorstellungen, Erfahrungen und Ereignisse. Und jetzt soll es um ein besonders prägnantes Beispiel gehen, um den Krieg in der Ukraine. Bundespräsident Steinmeier hat kürzlich in einer Rede gesagt, das sei ein Epochenbruch, das Ereignis vom Februar. Damit sei eine überwunden geglaubte Zeit der Unsicherheit und des Krieges zurückgekommen nach Europa. Aber stimmt das so? Was bedeutet der russische Angriffskrieg für unseren Blick auf Geschichte? Darüber möchte ich jetzt reden mit Helena Holzberger und Martin Wagner aus unserer Osteuropa-Redaktion. Ich stelle Ihnen die beiden jetzt kurz vor. Helena, du hast osteuropäische Geschichte und europäische Kunstgeschichte studiert, eine Dissertation geschrieben über Fotografie, Gesellschaft und Russlands Orient an der LMU in München, wo du seit 2018 auch wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Russland-Asien-Studien bist. Und du, Martin, hast eine Magisterarbeit über Personenkult in der Sowjetunion und in China geschrieben, bist seit 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für die Geschichte Osteuropas an der HU. Und dein DIS-Projekt hat den Titel Kollektiv durch die Krise, Transformation von Herrschaft nach Stalin und Mao. Mao. Ihr seid beide seit 2020 Redakteure für osteuropäische Geschichte hier bei Hazards Kult. Und in dieser Funktion habt ihr im Sommer auf unserer Homepage ein Dossier herausgegeben, zusammen mit Robert Kindler, mit dem Titel Besprochene Geschichte, die Ukraine, Russland und die Sowjetunion in Buchrezension. Und vielleicht gleich daran anknüpfend die erste sehr allgemeine Frage. Wie habt ihr diese Monate seit dem Überfall auf die Ukraine erlebt? Habt ihr in eurem Alltag als Forschende und Lehrende etwas ändern müssen? Haben sich eure Forschungsagenden verändert? Wart ihr plötzlich als Experten in der Öffentlichkeit gefragt? Wie war das für euch?
Natürlich war das eine große Veränderung. Um das vielleicht mit einer Anekdote einzuleiten, am ersten Weihnachtstag habe ich hier die Nachricht bekommen aus Moskau von den Mitarbeitern von Herrn Lavrov des Außenministeriums des Archivs des russischen Außenministeriums, dass sie auf meinen Antrag hin einen neuen Aktenbestand freigegeben haben. Ein Aktenbestand, der Einblick geben könnte in die Beziehungen der Sowjetunion zu China in den 70er, 80er Jahren, und ich war felsenfest entschlossen, im Februar, März nach Moskau zu fahren. Aus dieser Reise wurde leider nichts und es ist absehbar, dass diese jetzt zwar freigegebenen Aktenbestände weiter lange nicht einsehbar sein werden.
Also unmittelbar die Konsequenz, dass man einfach nicht mehr hin konnte ins Archiv. Ja.
Ganz genau, der Gedanke, jetzt im Keller des Außenministeriums von Herrn Lavrov zu sitzen und diese Akten durchzublättern, ist irgendwie abwegig. Einerseits, weil es schier unmöglich erscheint, einen Passierschein zu bekommen. Andererseits auch, weil ich mir nicht ausmalen möchte, die menschliche Konsequenz all dessen. All meine Freunde sind aus Moskau weggefahren, geflohen, und ich fahre dann dorthin und blätter ruhig in meine Akten. Auch das wäre nicht stimmig.
Das leuchtet ein. Helena.
Ja, mir ging es so ähnlich wie Martin. Ich hätte eigentlich einen Flug am 3. März gehabt, um nach Russland zu fliegen und in Moskau und in Vladivostok an meinem Habil-Projekt zu forschen. Mein erster Archivaufenthalt für das neue Habil-Projekt wäre das gewesen. Den bin ich natürlich auch nicht angetreten, aus den gleichen Gründen, die Martin gerade geschildert hat. Bei mir kommt noch eine biografische Komponente dazu. Ich bin selber das, was wir heutzutage Post-Ost bezeichnen, also mit Wurzeln, die in der osteuropäischen Geschichte im weiten Rahmen liegen, und selber bin ich auch in der Sowjetunion noch geboren. Deswegen hat mich auch emotional, konnte ich auch einfach nicht, und das führt zu einer anderen Frage, nicht sofort in diesen Analysemodus umsteigen und quasi die wissenschaftliche Perspektive dann anwenden. Bei mir war es dann so, dass ich unmittelbar nach dem Krieg die ersten Wochen auch gar nicht wissenschaftlich tätig war, sondern in der humanitären Arbeit. Also ich habe ganz viel im Kulturzentrum Gorgot in München. Wir waren quasi die Ersten, die Evakuierungskampagnen gestartet haben. Und durch die Sprachkenntnisse, die ich mitgebracht habe, habe ich mich dort eigentlich besser in diesen Wochen aufgehoben gefühlt als quasi in der analytischen Perspektive, die andere ganz tolle KollegInnen von mir ganz wunderbar gemacht haben.
Also es gibt also sozusagen auf einer ganz pragmatischen Ebene eine Betroffenheit natürlich, aber es gibt dann doch auch offensichtlich etwas, wo man sagen könnte, man kann diese Wissenschaft von der Politik dann doch nicht so ganz trennen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Auf jeden Fall.
Ja, vielleicht eine Frage, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ihr habt dieses Dossier gemacht für Hazards Kult, wo es ist eigentlich eine Sammlung von allen Rezensionen, Texten, die erschienen sind im Laufe von vielen Jahren, die etwas zu tun haben könnten mit dem Verhältnis Russland-Ukraine. Wie kam es dazu?
Ja, also die ursprüngliche Idee für dieses Dossier, die hatte tatsächlich Martin, der wirklich sofort unmittelbar nach dem Krieg sich überlegt hat, wie können wir eigentlich dazu beitragen, dass dieses gesteigerte Informationsbedürfnis in der Öffentlichkeit auch von unserer Seite bedient werden kann, und hat sich auch Überlegungen dazu angestellt, wie wir quasi unsere Rezension dementsprechend präsentieren können. Und so ist die Idee des Dossiers entstanden, in die ich dann natürlich sehr gerne eingestiegen bin, weil mich dieses Projekt auch von Anfang an total überzeugt hat.
Ja, man könnte vielleicht noch ergänzen, dass das Medium der Buchrezension, das ja gemeinhin als so ein bisschen altbacken gilt, in der Hinsicht eigentlich gerade seine große Stärke ausspielen konnte, weil es Forschungsleistung von Jahrzehnten auf sehr dichtem Raum konzentriert und zugänglich macht. Und insofern konnten wir einerseits natürlich neue Rezensionen beauftragen, andererseits aber auf den großen Fundus der Datenbank zurückgreifen und letztlich 20 Jahre Geschichtswissenschaft, die sich mit Osteuropa beschäftigt hat, sehr dicht darstellen und zugänglich machen.
Ja, aber ihr habt auch neue Rezensionen in Auftrag gegeben, und ich frage das auch deshalb, weil ihr da schreibt in dem Editorial, dass eigentlich die Ukraine sehr wenig präsent ist auf Hazards Kult in den Rezensionen der letzten Jahre. Dass sie sei häufig nur als russischer Raum in den Blick gekommen. Stimmen aus der Ukraine, also Bücher der von ukrainischen Historikerinnen und Historikern würden praktisch ganz fehlen, nahezu. Und über allem schreibt ihr, ich zitiere das jetzt mal, stand das Desinteresse an der Geschichte Ostmittel- und Osteuropas. Ich finde, das ist eine sehr ernüchternde Diagnose. Wie erklärt ihr euch die?
Naja, das hat pragmatisch natürlich mit dem Interesse von Redakteurinnen und Redakteuren, Rezensentinnen und Rezensenten, Verlagen, Autorinnen und Autoren zu tun. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass Hazards Kult, wenn man die schiere Zahlenmäßigkeit der Rezensionen betrachtet, ja schon ein Medium ist, das sich eher mit Deutschland, Westeuropa beschäftigt und daran abarbeitet. Aber es hat auch schlicht und ergreifend, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Grund, damit zu tun, dass viele Ereignisse der sowjetischen Geschichte, die in der Ukraine stattgefunden haben, als sowjetische, schrägstrich russische Geschichte wahrgenommen wurden und die keine nationalhistoriografische Perspektive bekommen haben oder eingenommen haben. Das wären wahrscheinlich die wichtigsten Gründe, die mir jetzt spontan einfallen.
Und ich glaube, man muss da jetzt auch nochmal ein bisschen differenzieren. Also die Ukraine als Teil Osteuropas sind diese blinden Flecken, die wir festgestellt haben, aber die Ukraine als Teil quasi eines polnisch geprägten ostmitteleuropäischen Raums, diese Sachen, also da sieht es nochmal anders aus. Da ist die Ukraine doch noch präsenter, wie auch unsere Kollegen aus der Ostmitteleuropa-Redaktion uns auch quasi im Nachhinein noch erzählt haben. Aber für Osteuropa gilt auf jeden Fall das, was Martin gesagt hat, und es gilt ja auch nicht nur für die Ukraine. Wir haben explizit nach der Ukraine aus gegebenem Anlass geschaut, aber das gilt genauso für Räume wie den Kaukasus, wie das sowjetische Baltikum, dass diese einfach nicht so präsent waren, weil, also unser Dossier spiegelt ja auch einfach die Osteuropa-Geschichtswissenschaft, und wir haben einen Lehrstuhl für Ukrainistik, wir haben all diese post-sowjetischen Räume sind auch einfach unterrepräsentiert in der Forschung. Und das bildet das Dossier quasi auch insofern ab, als dass es einfach auch ein Zeitdokument ist.
Aber könnte man dann, also ich meine, das ist irgendwie ein bisschen makaber, aber könnte man sagen, der Krieg hat jetzt eigentlich die Aufmerksamkeit erst geschaffen, die, an der es vorher gefehlt hat für diesen Raum, für dieses Land, auch in der nationalen Perspektive?
Mhm. Aber das war doch schon immer so, dass diese Aufmerksamkeitskonjunkturen durch solche Ereignisse quasi, also gerade für osteuropäische Geschichte, wir hatten vor 2014 hatten wir den Fall, dass ganz viele Lehrstühle und Professuren abgeschafft wurden oder verkleinert wurden. Und mit den ersten Konflikten oder dem ersten Kriegsausbruch in der Ukraine ist dann überhaupt sowas wie Ukraine-Forschung präsent geworden. Also ich erinnere an die Veranstaltung, an den Historikertag, als Karl Schlögl laut aufsprach, dass wir die Ukraine jetzt anschauen müssen. Das hatte immer eine politische Ursache, dass diese Aufmerksamkeitskonjunktur entstand.
Insofern ist der Epochenbruch, den der Bundespräsident konstatiert hat, eher ein Epochenbruch in Bezug auf unsere Wahrnehmung von Osteuropa, die Instabilität und Fragilität unserer politischen Ordnung in Europa und der Vulnerabilität unserer ökonomischen Verflechtung. Aber es ist immer die Wahrnehmung, die westliche Wahrnehmung, die sich bricht. Weil Osteuropa-Historikern, auch wenngleich wir den Kriegsbeginn jetzt im Februar als solchen nicht vorausgesehen haben, war natürlich immer klar, dass dieser Krieg schon 2014 begonnen hat, dass es letztlich Konfliktkontinuum ist, das sich stetig zuspitzt und verschärft. Das letztlich hat auch so ein bisschen was mit unserer Aufmerksamkeit gemacht. Aber es gibt, glaube ich, doch eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung und der Dinge sozusagen, wie sie sich vor Ort ausnehmen.
Ja, in meinem Nachhinein ist es klar, ne? Die Annexion der Krim ist eigentlich nur schon der erste Schritt gewesen. Das ist nur damals auch wegen dieses Versuchs des Minsker Abkommens wahrscheinlich einfach nicht so hochgehängt worden in der westeuropäischen Perspektive, jedenfalls von der Politik. Ja.
Das stimmt, aber zwischen 2014 und 2022 sind auch eine ganze Reihe anderer Dinge passiert. Und wenn man sich öfter in Osteuropa aufgehalten hat, dann hat man das zum Teil auch mit eigenen Augen gesehen. Also ich erinnere mich, 2016, 17 war ich länger in Moskau und habe mir dann einmal auch so als teilnehmender Beobachter einer dieser Märsche durch Moskau angeschaut, die Nawalny organisiert hat. Und das war schon ganz bizarr zu beobachten, wie viel Polizei, Absperrungen das Putin-Regime im Herzen dieser Stadt aufgefahren hat und dann sehr punktuell eingesetzt hat und auch eben punktuell nicht eingesetzt hat. Dass also die Gewalt natürlich auch immer mit der Androhung spielt. Und das war doch deutlich anders, als ich das 2008 wahrgenommen habe, als ich mich auch da schon mal aufgehalten habe. Insofern, ja, das ist auch zwischen 2014 und 2022 sind einige Dinge passiert, die wir vielleicht nicht ganz so genau beobachtet haben.
Naja, gut, Nawalny hat natürlich schon, glaube ich, auch eine Menge Aufmerksamkeit gekriegt. Man könnte wahrscheinlich viel darüber reden, also welche Ereignisse irgendwie mediale Aufmerksamkeit erzeugen und wie dann darauf reagiert wird auf politischer Ebene und in der Öffentlichkeit. Aber ich wollte eigentlich nochmal was anderes fragen. Ihr habt ja selber mit euren eigenen Forschungen ein paar Aspekte, die jetzt zum Teil auch gerade sehr stark diskutiert werden. Also ihr erforscht das eher für die Sowjetunion, aber weiß nicht, sowas wie Führerkult zum Beispiel ist ja was, da könnte man auch bei Putin jetzt drüber reden. Ja? Also in so einem autokratischen System, welche Stellung hat der da? Oder man redet ja auch sehr, sehr viel im Moment über Fotos, über Satellitenaufnahmen, über visuelle Darstellungen dieses Krieges und den Aspekt von Propaganda dabei. Das ist ja was dich wahrscheinlich interessieren wird, Helena, bei dem, was du in deiner Dissertation gemacht hast. Meine Frage wäre, gibt es da unmittelbare Anknüpfungspunkte oder vielleicht nochmal auch anders gefragt, seht ihr einige eurer bisherigen Erkenntnisse, Ergebnisse eurer Forschung vielleicht mit neuem Blick durch diese aktuellen Ereignisse?
Naja, ich glaube, wir haben ja versucht immer schon kritische Geschichtswissenschaft zu machen. Deswegen hoffe ich nicht, dass sich irgendwelche Forschungsergebnisse jetzt total gedreht und gewendet haben. Aber man ist vielleicht doch ein bisschen sensibler geworden. Also was ich aus dem Fach beobachte, es gibt diese große Diskussion zur Dekolonisierung Russlands, wobei wir alle, also Martin, Robert und ich, wir beschäftigen uns ja auch schon in unseren wissenschaftlichen Karrieren eben nicht mit Russland, sondern mit postsowjetischen Räumen, mit Verflechtungen, zufällig alle auch mit dem Blick nach Asien und mit den Verflechtungen dort. deswegen. Aber ich glaube, da kommt tatsächlich noch mehr, vor allem in dieser immer brennenden und immer noch ungelösten Frage, was eigentlich die Sowjetunion war. Also Kolonialregime, kein Kolonialregime, wie verstehen wir das, wie sollen wir das beurteilen? Da wird, glaube ich, noch wirklich viel passieren. Was die Ukraine betrifft, da geht jetzt die Tendenz, wirklich die Ukraine zu versuchen, in einer europäischen Verflechtungsgeschichte zu betrachten und auch Stimmen, die nach Nationalgeschichten rufen. Aber das ist natürlich auch sehr individuell. Also ich für meinen Teil bin ziemlich froh, dass wir eigentlich Nationalgeschichten losgeworden sind und größere Kontexte betrachten und würde selber auf keinen Fall zu einer nationalen Geschichtsschreibung zurückkehren wollen. Und was deine ersten Fragen betrifft, Putin und Führerkult, ich weiß gar nicht, ob wir die richtige Disziplin sind für diese zeitgenössischen Analysen oder ob die nicht in soziologischen und politikwissenschaftlichen Arbeiten besser aufgehoben wären, weil unsere Methodik ja doch auch immer eher der Blick nach hinten ist oder in größeren Fragestellungen wie zum Beispiel zur Erinnerungskultur etc. Genau daher, ich glaube, der Blick ist geschärft für manche größere Fragen, die dann aber eher vielleicht in die Richtung gehen, ob es Faschismus ist, was wir gerade beobachten können etc. Aber genau, also meine Kompetenz liegt, glaube ich, viel mehr in einem historisierenden Blick auf die Sache.
Na, auf einer ganz persönlichen Ebene könnte man wieder mit einer Anekdote antworten. Zu Beginn meines Studiums hatte ich 2011 einen Praktikumsplatz in Kiew und wollte dort bei einer deutschen Stiftung arbeiten. Das habe ich dann aber nicht gemacht, leider, aus heutiger Perspektive, weil ich ein Stipendium bekommen habe, um in China zu studieren. Und insofern hat sich in dem Moment dann entschieden, dass aus mir zum damaligen Zeitpunkt kein Ukraine-Historiker wird, sondern jemand, der sich mit der Sowjetunion und China beschäftigt. In der Hinsicht, so zynisch das leider auch ist, hat die Veränderung der Wahrnehmung Osteuropas in der Welt, in der Gegenwart natürlich dazu geführt, dass manche Fragen, mit denen man sich beschäftigt hat, für die man in der Vergangenheit vielleicht noch Stirnrunzeln bekommen hat oder kritische Nachfragen, jetzt plötzlich keinerlei Begründung ihrer Notwendigkeit mehr bedürfen. Also die Frage, sich mit Machtzentren zu beschäftigen, mit politischer Geschichte, das galt Jahrzehnte nicht unbedingt als ein sehr heißes Thema. Das scheint sich jetzt durch die Ereignisse ein bisschen anders darzustellen. Das Gleiche ist mit der Frage der Diplomatiegeschichte. Also insofern könnte man auf die Frage, ist es Personenkult oder nicht, vielleicht die abstraktere Frage entgegenstellen. Ist es jetzt vielleicht sowohl in China als auch in Russland der umgekehrte Trend der Entstalinisierung? Es ist also jetzt nicht die Verwandlung einer totalitären in eine autoritäre Ordnung, sondern wir werden gerade Zeuge dessen, dass sich autoritäre Ordnungen in radikalere Ordnungen verwandeln können, die vielleicht irgendwann auch als totalitär zu bezeichnen sind. Das gilt für Russland, das gilt für China und natürlich auch für das Lernen zwischen diesen beiden Staaten. Insofern denke ich, dass es für die Zukunft genügend Fragen gibt, mit denen wir uns auch als Historiker beschäftigen können.
Mhm. Gut, das sind natürlich in dem Fall jetzt auch Fragen, die in anderen Kontexten schon sehr viel diskutiert worden sind. Also Totalitarismus, Autoritarismus. Ich kann mich erinnern, als wir so in den 90er Jahren anfingen, DDR-Geschichte zu machen, da gab es genau zu diesen Dingen Tagungen, ja, also wie war es ein autoritäres System, war es ein totalitäres System, der Ostblock und so weiter. Also interessant, dass das dann eigentlich auch wiederkommt, offenbar, was eine Zeit lang vielleicht auch unter eher kulturgeschichtlichen Perspektiven verborgen war. Ja. Nee, sehr, sehr, sehr spannend. Ich selber würde übrigens sagen, also ich habe mich relativ, ja, oder ich habe mich mit mal ein bisschen mit Propaganda beschäftigt und hatte eigentlich immer eine sehr skeptische Einschätzung, was dieses Konzept, den Begriff angeht, und habe schon den Eindruck, dass ich das jetzt schon noch mal ein bisschen anders sehe jetzt unter den aktuellen Ereignissen. Aber gut, das sind eben Einflüsse, die wir alle spüren, ganz offensichtlich. Eine letzte Frage noch. Wir leben ja, glaube ich, in Deutschland auch in einer Zeit, in der sich die Öffentlichkeit ein Stück weit polarisiert. Also wir haben das schon in der sogenannten Migrationskrise erlebt, wir haben es in der Pandemie erlebt, Corona-Leugner und so. Und jetzt gibt es auch gerade im Osten lautstarke Stimmen, die irgendwie fordern, die Unterstützung für die Ukraine einzustellen und endlich sich wieder mit Putin gut zu verstehen. Und dann kriegen wir auch wieder billiges Gas und dann ist sozusagen die ganze Energiekrise vorbei und so weiter. Zugleich erleben wir auch, dass Leute sehr heftig angegriffen werden. Also unsere Kollegin Franziska Davies etwa, auch eine Redakteurin bei Hasutskult, ist von der Fernsehmoderatorin Gabriele Krone-Schmalz juristisch angegriffen worden wegen bestimmter Äußerungen. Also habt ihr den Eindruck, dass es vielleicht schwieriger ist, sich auch wissenschaftlich distanziert zu äußern? Überlegt ihr manchmal, bevor ihr euch öffentlich äußert, was ihr genau sagt? Es läuft natürlich ein Stück weit auch auf die Frage nochmal hinaus der Trennung von Wissenschaft und Politik. Kann man die eigentlich noch so ganz sauber machen oder ist es schwieriger in so einer Zeit unter diesem Eindruck dieser Ereignisse?
Wenn man sich mit China beschäftigt, dann stellt sich die Frage vielleicht etwas anders, weil der Zugriff des chinesischen Staates auf Wissenschaftler im Westen ja schon viel früher, viel radikaler war. Es gibt in Berlin ein Forschungsinstitut, das angewandte China-Forschung betreibt. Die sind vor einigen Jahren mit einem kollektiven Visumsverbot belegt worden. Keiner dieser Wissenschaftler darf mehr nach China einreisen. Das lässt einen natürlich darüber nachdenken und reflektieren, was klug ist in der Öffentlichkeit zu sagen, wenn man bei Herrn Lavrov wieder im Keller sitzen möchte. Umgekehrt ist das aber, glaube ich, gar nicht das Zentrale, sondern das Zentrale ist eher, wie man es schafft, für seine Argumente Gehör zu finden. Das auch wieder mit einer Anekdote zu beschreiben, als ich eines dieser Schulgespräche gemacht habe, das das CZF organisiert hat und ich mit Schülerinnen und Schülern in Brandenburg und Berlin über den Ukraine-Krieg gesprochen habe. Im März, April gab es die Situation, dass ein Schüler einmal aufgesprungen ist, den Klassenraum verlassen hat und die Tür zugeknallt hat. Und das lässt einen schon so ein bisschen sprachlos zurück, weil man keine Möglichkeit mehr sieht, mit seinen Argumenten zumindest auf ein offenes Ohr zu stoßen. Und das eigentlich ist das, was diese Polarisierung so unangenehm macht.
Darf ich da immer noch mal ganz kurz nachfragen? Also ihr seid als Wissenschaftler in die Schulen gegangen und habt versucht, historische Hintergründe zum Ukraine-Krieg zu vermitteln. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Wir hatten so einen losen Foliensatz mit Bildern und Landkarten dabei, aber sehr oft hat sich das Gespräch dann sehr schnell in eine andere Richtung entwickelt, weil die Schülerinnen und Schüler unheimlich viele Fragen hatten. Und das war unheimlich bereichernd, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das war manchmal sogar noch intensiver in der Interaktion, als es in der Universität im Seminarraum mit Studierenden der Fall war. Aber es gab eben auch diesen Moment, an dem man das Gefühl hatte, dass normale Gesprächsgepflogenheiten nicht mehr fruchten und manche schon so eingemauert waren, dass sie gar nicht mehr wirklich zuhören konnten. Und das stellt natürlich schon die Frage, wie man Leute erreichen kann.
Womit dringt man überhaupt noch durch? Ja.
Also mir gefällt es ganz gut, dass du Krone Schmalz Moderatorin genannt hast. Schön wäre es, wenn sie nur eine Moderatorin wäre. Ich meine, das grundlegende Problem ist ja, es ist schon längst nicht mehr eine Debatte oder ein Prozess zwischen Krone Schmalz und Franziska Davies, sondern es geht einfach darum, wer öffentlich Gehör finden sollte, wessen Interpretation der Geschichte. Und das, was Franziska sagt, sie spricht ja eigentlich nur aus, was wir alle denken oder was im Fach gängige Meinung ist, nämlich, dass die Narrative von Krone Schmalz hochgradig gefährlich sind, die sehr viel Gehör finden, weil wir solche Formen von medialer Kommunikation einfach lange nicht bedient haben, auch lange wenig Gehör gefunden worden ist. Deswegen, das ganze Fach steht hinter Franziska Davies. Gestern wurde eine Spendenkampagne gelauncht über Twitter und soziale Medien, um Franziska bei den Prozesskosten zu helfen, die da auf sie zukommen werden. Ich meine, Krone Schmalz ist ja auch schon bei vielen Anklagepunkten zurückgerudert. Daher, es ist einfach quasi in unserer heutigen polarisierten Zeit, wo populistische Narrative auch so präsent sind, ist das, was wir jetzt tun können, wirklich Franziska da alle beizustehen. Da geht es einfach um Wissenschaft gegen populäre Putin-Politik.
Na gut, dann müsste man natürlich wahrscheinlich die Frage stellen, ob wir als Wissenschaftler überhaupt diese öffentliche Aufmerksamkeit und diese Prominenz auch erreichen können, die jemand, der sozusagen wichtige Figur in den Medien über lange Zeit war oder ist, hat. Ne? Und ob wir auch vielleicht mit unseren sehr viel schwierigeren und differenzierteren Thesen überhaupt irgendwie durchdringen gegenüber solchen Polarisierungen, wie man sie da dann und Zuspitzungen, wie man sie da dann hört. Ja, ich fand das super spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide für dieses tolle Gespräch. Dankeschön.
Danke dir.
Danke für die Einladung.
Ja, herzlichen Dank an Christoph, Helena und Martin für dieses Gespräch, das, wie gesagt, Ende letzten Jahres aufgezeichnet wurde. Der Fluchtpunkt Gegenwart, den Christoph Klassen erwähnt hat, der ist für historische Narrative unausweichlich und wir sehen es im Hinblick auf die aktuelle Polykrise und auch auf den Krieg in der Ukraine in besonderem Maße, ne? Was mich jetzt nochmal besonders berührt hat, im Hinblick auf das Interview, ist die persönliche Betroffenheit in mehrfacher Hinsicht, die zum Ausdruck gekommen ist, in dem, was unsere Redakteure auch und Redakteurinnen erzählt haben.
Ja, in der Tat, in mehrfacher Hinsicht. Denn es betrifft zum einen stark die persönlichen Beziehungen, die man aufgebaut hat, seine wissenschaftlichen Netzwerke nach Osteuropa, Russland, Ukraine, Baltikum. Es betrifft aber auch die Art des Arbeitens, die noch möglich ist, weil der Krieg verhindert, in bestimmte Archive zu fahren. Themen, die man sich gesetzt hat, können auf diese Weise nicht mehr umgesetzt werden. Informationen fehlen, man kommt da nicht so richtig mehr ran. Und wir wissen auch nicht, wie lange das so weitergehen wird. Wir kennen das ja gerade in Bezug auf die Sowjetunion und die Geschichte der SU, wie schwer das war, in diese Archive zu kommen. Die Kollegen aus den 90er Jahren hatten ja so eine Art Eldorado in den Archiven noch erlebt. Das ist ja schon lange nicht mehr der Fall gewesen, auch schon vor dem Krieg. Und das sind alles Probleme, die gerade diese Kollegen, die in diesem Feld arbeiten, besonders betreffen, noch mehr als alle anderen Kollegen derzeit. Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, über diesen Begriff der Zeitenwende, weil du ja den Fluchtpunkt Gegenwart auch so genannt hast, von Christoph, so wie würden die Historiker das ja eher schon analytisch beurteilen, und der Begriff der Zeitenwende ist ja eher so ein politischer Begriff, der irgendwie signalisieren soll, wir verändern hier etwas, wir müssen hier irgendwie etwas umwälzen, damit wir auf diese Krise reagieren können, die sich uns hier stellt. Aber im Grunde ist dieser Begriff ja, hat ja diesen prognostischen Charakter, ne? Wir wissen ja, als Historiker sind wir immer vorsichtig, wir wissen ja noch gar nicht, wird das eine Zeitenwende sein? Und in der Tat haben sich die Historiker sehr skeptisch verhalten im Hinblick auf diesen Begriff. Sie haben gesagt, na Moment, bei einer Podiumsdiskussion im Auswärtigen Amt beispielsweise im September hat ein Großteil der Fachkollegen gesagt und der Kolleginnen gesagt, eigentlich sehen wir hier noch keine Zeitenwende, das ist viel zu früh, solche Begriffe zu verwenden.
Ja, da stellt sich auch die Frage, was ist unsere Aufgabe eben oder was ist eine Aufgabe für die Geschichtswissenschaften im Hinblick auf die Orientierungsfunktion in unserer Gesellschaft, ne? Also Wissenschaft ist ja grundsätzlich hat die Aufgabe, reflexives Wissen zu erschaffen, das die eigenen Entstehungsbedingungen stark reflektiert, und das schließt eben mit ein, in welchen historischen Narrativen oder großen Erzählungen wir uns bewegen, wie wir sie formulieren. Und wie wir um Distanz zu unserem Untersuchungsgegenstand ringen, während wir uns ihm gleichzeitig immer weiter annähern.
Ne? Genau. Und solche Begriffe haben ja natürlich, egal ob man das jetzt teilt oder nicht, als Historikerin oder Historiker, aber sie haben ja trotzdem eine Wirkung auf unsere Gesellschaften. Also wenn solche großen, schweren Begriffe da erstmal abgefeuert werden, dann haben die auch eine Wirkung auf unsere Gesellschaft in irgendeiner Form, die man später auch sicherlich messen kann als Historiker.
Ich denke, historische Komplexität und gleichzeitig auch die Frage, wie weit können wir gehen im Hinblick auf gesichertes Wissen und wo beginnt auch eine Interpretation, die wir mit Fragezeichen versehen wollen oder ähnliches. Das alles ist schon was, da würde ich Martin beipflichten, was in Buchrezensionen sehr gut vermittelt werden kann und sehr knapp kondensiert werden kann. Das ist meiner Meinung nach deswegen schon ein sehr geeignetes und wichtiges Medium für unser Fach.
Was wir sagen wollen, lesen Sie auf jeden Fall auch das Dossier, was wir da erstellt haben bei Hasutskult. Hier wird auch unbedingt im Grunde ein bisschen ersichtlich, dass diese Leerstelle, dieser blinde Fleck, den so ein bisschen die Ukraine-Geschichte auch eingenommen hat, auch in der Osteuropa-Forschung Deutschlands, dass der wird auch leider auch bei Hasutskult ein wenig ersichtlich. Da wurde lange Zeit eben auch sehr stark immer im Kontext mit der Sowjetunion geschichtswissenschaftlich darüber gearbeitet. Das kann man sich da eigentlich ganz gut anschauen, auch bei uns. Und
Ja, das ist ein Stück weit symptomatisch für die Diskurse in Deutschland insgesamt. Ne? Ja. Das wird in dem Interview ja auch sehr deutlich.
Man merkt es ja bis heute, ja. Also man merkt es ja in den Diskussionen aktuell auch, dass das Russland schon noch viel stärkeren Einfluss auf die Wahrnehmung Osteuropas hat als beispielsweise die Ukraine.
Wobei unsere Fachredaktionen jetzt ein Jahr lang sehr aktiv daran gearbeitet haben, dem etwas entgegenzusetzen.
So sieht das aus. Und deswegen unbedingt nochmal reinschauen. Ich würde an dieser Stelle jetzt sagen, gerne vielen Dank, dass Sie unsere erste Folge sich angehört haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden weiterhin diesen Podcast regelmäßigen Abständen veröffentlichen. Eine zweite Folge ist bereits geplant, und zwar auch nochmal ein Gespräch. Claudia, das ist mit Malte Thiesen, richtig?
Genau, über die Frage von Expertentum und Geschichtswissenschaft.
Das doppelt sich ein bisschen nochmal, genau. Also wir werden da nochmal viel tiefer auf bestimmte Probleme eingehen in diesem Interview. Und ich möchte auch an dieser Stelle nochmal mich bedanken, und zwar bei der Redaktion, der Teilredaktion, die hier am Podcast mitgearbeitet hat. Alle liebe Kolleginnen und Kollegen, die fühlen sich dann schon angesprochen. Wir haben sie namentlich, nennen wir sie auf jeden Fall auch nochmal auf der Seite. Und ich möchte auch meinen Dank aussprechen an Thomas Meyer, der uns hier die Technik gemacht hat und immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht. Es ist ja nicht ganz trivial, so einen Podcast hier aufzunehmen, gerade für uns Historiker, die mit Technik sonst eher nicht so vertraut sind. Und letztlich bleibt mir nur zu sagen, machen Sie es gut, wir hören uns und tschüss.